In der 6. Klasse haben wir den Tisch unserer Lehrerin auseinandergebaut. Mhm. Der war nicht so ganz stabil.
War das ein Streich oder was?
Mhm. Es war so ein Tisch, der einfach so zwei Beinen gestanden hat. Die Tischplatte lag dann einfach nur auf, weil wir unten alle Schrauben losgedreht haben. Und dann kam sie rein, schmeißt ihre Tasche auf den Tisch und der Tisch kracht halt so voll ein, so wie geplant. Und die ist so ausgeflippt. Oh. Ihr kleinen Arschlöcher!
Also die wusste sofort, dass ihr das
macht. Ja, natürlich. Okay. Ihr dummen Arschlöcher! Ihr hättet mich umbringen können. Ich so, wie soll das jetzt passieren, dass sie umbringt? Schon mit 12 gedacht, so okay, mach mal langsam hier. Also, aber die ist komplett durchgedreht. Die hat eine Stunde lang nur geschrien.
Boah, krass.
Die Frau Römer.
Frau Römer.
Mhm.
Die machen ihr Ding, ich mach mein Ding, die Römer.
Von Kugel und Niere. Darwin gefällt das. Der History-Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mit Anna Bühler und Christian Alt.
Hier ist eine Tüte, kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor.
Natürlich macht er das nicht. Er sagt, hier ist ein Glas.
Heute das Magensaft-Fondue. Anna, du hast ja mitgekriegt, dass ich am Dienstag nicht im Büro war.
Ja, du hast auch ziemlich großspurig angekündigt. Ich habe gleich ein Interview. Ich muss gleich losfahren. Das dauert mindestens 4 Stunden. Was weiß ich nicht alles. Ja, habe ich mitbekommen, Christian.
Ja, ich war mit dem Reporter-Mikrofon zum ersten Mal für Darwin gefällt das unterwegs. Und ich gebe dir schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was dich in dieser Folge erwarten wird. Ein kleines Amuse-Girl. Genau.
What the fuck? Oh mein Gott. Es klingt so geil. Es klingt ehrlich gesagt, als wärst du im Zoo in irgendeinem, also wie so ein Vogelhaus oder so, weil es so halt so ein bisschen. Und dann dieses Gluckern, da dachte ich kurz, irgendwie hast du es an so einen Magen gehalten. Also jemand, der Hunger hat, so gluck.
Ja, da kommen wir später hin. Also die Frage ist, wo bin ich da?
Ja.
Denn das, was ich da gesehen habe am Dienstag, das ist die Auswirkung der Entdeckung, die derjenige gemacht hat, um den es heute geht. Aha. Nämlich William Beaumont. Der Typ hat nämlich rausgefunden, wie die menschliche Verdauung überhaupt funktioniert.
Nein, das war gar nicht so falsch, was ich gesagt habe.
Ja, das war gar nicht so falsch.
Wie geil.
Und zwar hat er das rausgefunden auf die absurdest mögliche Art, die nur irgendwie vorstellbar ist. Und ich habe schon gesagt, es wird super eklig heute. Wirklich, wirklich eklig. Wirklich eklig. Aber die Geschichte, ist einfach zu gut. Also, sie beginnt in den 1820er Jahren an einem der nördlichsten Zipfel der USA. Mackinac Island heißt die Insel. Das ist so eine ganz kleine Insel, so oben bei den großen Seen da, so wirklich an der Grenze zu Kanada. Da ist es schweinekalt im Winter. Es ist wirklich kein angenehmer Ort. Heute ist es so ein total friedlicher kleiner Ort in den Great Lakes. Und drumherum ist halt nur so Wildnis damals. Da ist wirklich so nichts. Das sind einfach nur wilde Tiere. Und diese wilden Tiere sind auch irgendwie das Reizvolle an dieser Gegend, weil man kann da Pelzhandel machen. Ne? Also diese Mackinac Island ist so der Umschlagplatz für Pelze damals. Tiere jagen, Fell abziehen, Fellhandel betreiben. Und damals ist halt so, du musst dir das wirklich vorstellen, die leben alle in so schmutzigen kleinen Behausungen. Überall riecht es nach Wild und Leder und ja. Fleisch und so. Und da arbeitet eben William Beaumont. Der ist dort Militärarzt, denn es gibt dort so eine Militäreinrichtung. Und er wurde eben vor kurzem dorthin versetzt. Und William Beaumont, der ist zu dem Zeitpunkt an Mitte 30 und hat bis dahin ein relativ unspektakuläres Leben geführt. Sein Vater, der war Bauer, der hat aber keine Lust gehabt, Bauer zu sein, und hat dann gesagt, ich werde Arzt. Ist noch irgendwie noch.
Klar. Natürlich.
Ja. Ja. Ja, hat aber
American Dream, ja.
Ja, aber Arzt war damals halt noch kein richtiges Studium, also zumindest hier in den USA. Er hat einfach so eine Ausbildung gemacht für 2 Jahre bei einem anderen Arzt. Hat sich mal angeschaut, wie das so geht und so.
Kriegst Messer in die Hand.
Genau, mal die Säge so ein bisschen gehalten und dann zack, fertig, Arzt.
Jo.
Hat er abgestempeltes Zertifikat gekriegt, dann war er Arzt. Und dann war er ein bisschen im Krieg. Es gab damals einen Krieg zwischen Großbritannien und den USA, weil Kanada hat ja damals noch zum Empire gehört und
genau.
So. hat da ein bisschen gearbeitet und ein bisschen rumgesägt und rumgesäbelt an Leuten. Und eigentlich hat er ein relativ beschauliches Leben gehabt. Jetzt ist er da eben Mitte 30 und ist an diesem Ford und der wurstelt halt so ein bisschen vor sich hin. Und eigentlich, glaube ich, hätte er nicht diese Entdeckung gemacht, die er machen wird, hätten wir nie von dem Mann gehört. Am 6. Juni kommt so eine Gruppe Männer in sein Zelt gestürzt und ich kann mir so total bildlich vorstellen, ne? Also so der William Bowman, der sitzt dann da so rum und dann guckt er ein bisschen in die Luft und weiß nicht, was er zu tun hat und plötzlich kommen so Männer, so total grindige Gesichter, haben viel Fell überall, so schwielige Hände, die kommen dann ins Zelt und fragen so: Vous êtes le docteur? Ne? Also auf Französisch sind sie der Arzt, ja. Weil die sprechen halt alle damals Französisch. Und dann wird er so, und dann sagt er ja, und dann wird er direkt da so rausgeschleift von dieser Männergruppe, weil eben unten am Strand ist ein Unfall passiert. Oh. Aber bei dieser Insel.
Im Krieg?
Nee, es ist nicht im Krieg.
Ah, okay.
Es ist nicht im Krieg. Aber es hat mit einer Schusswunde zu tun tatsächlich, weil es gibt ein Opfer, nämlich Alexis Saint-Martin. Diesen Namen muss man sich merken, das ist der zweite Protagonist für heute. Alexis Saint-Martin. Und der hat so ein kleines Problem, weil er hat ein riesiges Schussloch im Bauch, dieser Saint-Martin.
Huch.
Das ist, wird damals wirklich beschrieben als so groß wie die Handinnenfläche von einem Mann. Also
wow.
So wirklich so 10 Zentimeter oder so großes Schussloch.
Da muss ja so eine Kanonenkugel einmal so durchge... Ist das so richtig wie so ein Comic, dass man so durchschauen kann?
Nee, das war so wie so eine Schrotflinte praktisch.
Wow.
Einfach so ganz viele kleine Partikel, genau.
Wow.
Und der Mann liegt fast im Sterben. Also der ist wirklich hinüber, der Alexis Saint-Martin. Und da hat sich einfach so ein Schuss gelöst. Man weiß noch nicht wieso. Aber überall ist eben Blut. Der Mann schreit. Aus dem Bauch von Martin kommt Essen raus, das er am Tag zu sich genommen hat.
Boah.
Brot, Fleisch und Kaffee.
Boah.
Und Beaumont, der muss jetzt sein Bestes geben, diesen Mann zu retten. Also der zieht die einzelnen Schrotkugeln da raus, der desinfiziert alles, der verbindet alles. Der
ja, gibt Beaumont denkt sich auch so, boah, hätte ich mal nicht nur so eine komische, windige Ausbildung, sondern mal so ein Studium wäre jetzt gar nicht schlecht. Verdammt. Eieiei.
Nee, vor allen Dingen denkt er sich, also er gibt schon sein Bestes, aber vor allen Dingen denkt er sich, ja mei, bis morgen ist das Problem eh gelöst.
Der Mann
überlebt die Nacht nicht. So. Am nächsten Morgen steht er auf und Alexis Saint-Martin lebt. Tatsächlich. Also wirklich, er hängt zwar wirklich am seidenen Faden. Es ist echt knapp, aber er überlebt. Und er überlebt auch in den nächsten Wochen. Also er kommt tatsächlich ein bisschen immer mehr zu Kräften. Das ist der erste eklige Teil, wird rektal ernährt, weil dieses Loch in seinem Bauch ist immer noch da. Das ist halt so verbunden und so, aber er kann nur rektal ernährt werden. Und dieses Loch ist so ein bisschen das Problem, weil dieses Loch, das bleibt. Das will einfach nicht mehr zugehen.
Das heißt, sein Magen ist immer offen.
Sein Magen ist immer offen.
Wow.
Es hat aber noch ein Problem, nämlich er soll abgeschoben werden, weil er eben nicht mehr arbeiten kann und nicht mehr für seinen Unterhalt sorgen kann. Und er liegt dann einfach krank in diesem Zelt und dann musst du dir vorstellen, du liegst da angeschossen mit einem riesigen Loch im Bauch rum und dann kommt so der Vorstand dieser Handelskolonie und sagt so: Und? Wie ist es? Und du nur so: Und dann zeigst du so auf deinen Hintern, wo du gerade so den Schlauch reingelegt hast.
Ich glaube, so ein Schweinebraten durchgejagt wird.
Ja, und dann der Chef so: Ja, sehe ich. Aber wann meinst du, könntest du wieder anfangen? So Biber erschlagen und dann Fell abziehen und so.
Nein.
Und der dann so: Während ihm gerade so Suppe aus dem Bauch läuft,
boah,
oder so. Und der Chef so: Ja, weil die Sache ist die, du bist ja Kanadier. Und wenn du nicht arbeitest, dann müssen wir dich leider wieder nach Toronto bringen, weil umsonst ist ja leider nur der Tod. Ja, also es gibt so zwei Milieus auf dieser Insel. Das bürgerliche Milieu und das wirklich arme Arbeitermilieu. Und die
und
haben,
Humanismus? Nein.
Ja, die haben kaum
nicht
Rechte.
So.
They don't care. Und das ist der Moment, wo William Beaumont einschreitet und sagt:
Moment. Der Alexis kann bei mir arbeiten, weil der überlebt die Fahrt nach Kanada auf keinen Fall. Der wird jetzt mein Assistent und Diener.
Und so, Alexis ist total froh und ich stelle mir so vor, dass er einfach so lacht und sich freut, dass er jetzt nicht sterben muss auf der Überfahrt, wenn er so ein Kanu geschleift wird, dann nach Kanada gefahren wird. Ja, Das Ding ist aber, der Beaumont, der macht das nicht aus der Güte seines Herzens, sondern weil er eine Idee hat. Nämlich dieser Alexis Samatar, der könnte sein Ticket sein. Sein Ticket raus aus diesem kalten Norden, aus diesen Zeltstätten und rein in den Olymp der Wissenschaft so ein bisschen. Beaumont hat nämlich keinen Bock mehr auf dieses Schluffi-Leben. Der hat es nie wirklich genossen. Es gibt hier keine Herausforderungen. Und der glaubt, da ist noch mehr drin im Leben. Ich bin zu was Höherem berufen und ich kann schon was rauskriegen. Und er glaubt, er hat als Arzt wirklich was drauf. Er will nämlich mit Hilfe von Alexis Samatar ein uraltes Menschheitsrätsel lösen. Und zwar, wie funktioniert die Verdauung?
Ja, man hat im Grunde genommen Verdauung gar nicht als Verdauung im Sinne von Stofffluss durch den Körper betrachtet, sondern was war wichtig? Es war wichtig, dass sie bestimmte Stoffe gehabt haben. Also ganz konkret, dass sie Brot hatten. Brot. Brot als Sinnbild für Nahrung.
Ja, das ist der Experte für die heutige Folge, Professor Dr. Wilhelm Windisch von der TU München. Der ist dort Professor für Tierernährung. Und da kommen wir später noch zu.
Ja.
Und rein vom Enthusiasmus-Level her stelle ich mir William Beaumont auch so vor. Genau, ich war am Dienstag bei ihm und das Erste, was passiert ist, als ich da in sein Büro gekommen bin, ist, ich habe erstmal eine kleine Privatvorlesung bekommen über das Wunder Verdauung. Der ist wirklich fasziniert davon, ernsthaft. Der,
also da mit Charme
genau,
in seriöser.
Genau, der ist halt fasziniert davon, wie Stoffe vom Körper aufgenommen werden, welche Biomasse wie verwandelt wird. Also so kurz gesagt jetzt, was kommt hinten raus, wenn man vorne was reingibt. So. Ja.
Und das hat mich gereizt und gesagt, das sieht aber ganz anders aus. Wie kommt das?
Ja, auf jeden Fall, diese Faszination, die war bei der Menschheit schon immer da. Man hat immer danach gesucht, okay, wie kommt das eigentlich? Man hat verschiedene Erklärungsmodelle gehabt, wie Verdauung funktioniert, hat es aber nie so ganz verstanden. Also es war eher, dachten die meisten, das ist irgendwie ein mechanischer Vorgang. Also da werden irgendwelche, stell dir vor, wie so ein Schraubgewinde, das dann so einmal durchgeht. Also, und
nee,
dann,
das eine reibt, genau, das andere tut dann Wasser rein und dann wird dann
genau,
durchgemengt.
Genau, und dann kommt das irgendwie hinten wieder raus. Wie genau das funktioniert, weiß aber niemand. Andere wiederum dachten, es wäre Alchemie im Spiel. Diese Alchemisten dachten also, die Verdauung muss mit diesem Stoff zu tun haben, der irgendwie so eine göttliche Substanz ist, der in unserem Körper ist und der praktisch Dinge veredelt oder verändert und so weiter. Und da waren die auf der Suche.
Und diesen Stoff will man extrahieren, um andere Dinge zu veredeln.
Genau, und es war halt totaler Quatsch.
Obviously.
Ja, also diese menschliche Verdauung, will ich dir sagen, ist nur ein großes Geheimnis gewesen. Und William Beaumont, der macht sich jetzt eben 1825 auf, dieses Geheimnis zu lösen.
Okay.
Weil seine Idee ist folgende. Also, ich habe hier jemanden mit einem offenen Loch im Magen.
Praktisch.
Lass doch einfach mal Experimente mit dem machen. Und das macht er dann auch. Also das Experiment funktioniert so. Alexis Samatar wird auf einen Tisch oder eine Pritsche gelegt. Dann wird der Verband über dem Loch entfernt.
Mhm.
Und es
wie so ein Bullauge.
Ja.
Kannst du mal echt so reingucken.
Ja, das heißt Fistel tatsächlich, aber es ist irgendwie wie ein Bullauge, ja. Und es gibt auch ganz wissenschaftliche Aufzeichnungen davon und ich habe die original übersetzt auf Deutsch. Also wir schreiben den 1. August 1825, es ist Punkt 12 und dann fängt William Beaumont mit seinem ersten Experiment an. Er schreibt:
Um 12 Uhr habe ich durch die Perforation im Magen folgende Nahrungsmittel gegeben. Sie alle hingen an einem seidenen Faden und wurden mit entsprechender Distanz geführt, um keine Schmerzen zu verursachen.
Also der Alexis Samatar liegt da so rum, der William Beaumont sitzt dann auf seinem Stuhl neben ihm und dann ist er so wie so ein Fischer, mit einem Eisfischer, in so einem Loch in so einem See, tut er praktisch wie so eine Angel da rein.
Ah, der hält es aber direkt in das Loch und
genau.
Jetzt nicht sagt dem Samatar nicht, schluck das mal,
nee.
Sondern es geht direkt in den Magen hinein.
Genau, hält es direkt in den Magen hinein und das Ganze eben stundenlang. Ne? Also die Nahrungsmittel, die er da reingetan hat, hat er auch peinlichst genau aufgeschrieben in seinem ersten Experiment.
Und zwar ein Stück gut gewürztes Fleisch, ein Stück rohes, fettiges, salziges Schweinefleisch, ein Stück rohes, mageres, salziges Lammfleisch, ein Stück Kochfleisch, ein Stück altes Brot und ein paar Stücke Kohl.
Ja, das ist wie bei Bühlers an Weihnachten, also Fondue. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Das ist das widerlich.
Ja, also dieses Experiment wird einfach Stunden dauern, wo die da so sitzen und er hält dann das so rein. Ich frage mich, worüber reden die ganze Zeit? Ja. So Wetter oder keine Ahnung.
Ja, welche Süßchen gibt's auch als Beilage?
Ja, um 13 Uhr, genau eine Stunde später, nimmt er es zum ersten Mal raus und merkt, huch, der Kohl ist ja halb verdaut.
Nein.
Das Fleisch aber nicht. Also wieder rein damit. 14 Uhr. Kohl, Brot, Schweinefleisch und Kochfleisch schon verdaut, der Rest aber nicht. Also wieder rein damit. 15 Uhr und so weiter und so fort.
Das Christian, wann fragt sich dieser Saint-Martin, wäre ich doch mal lieber in dieses Kanu gesteckt worden und zurück nach Toronto gebracht worden? Also das langsam musste sich doch denken, was geht denn eigentlich hier ab, oder?
Ja, also der steht halt in... Das ist einfach der Hausdiener auch von dem. Und der ja. In seinem Vertrag steht, dass er auch seinen Körper für Experimente widmen muss.
Oh, das ist so pervers.
Ja. Und er bekommt aber auch sehr viel Geld. Also er bekommt $150 im Jahr. Das sind heute, also heute wären das $2,800. Also praktisch nichts. Und das Ding ist, Saint-Martin unterschreibt den Vertrag, weil Saint-Martin kann nicht lesen.
Oh, der Arme.
Genau, und jetzt liegt er dann da eben. Und die Frage ist ja, wie findet der das eigentlich? Gar nicht mal so geil. Das steht nämlich auch im Tagebuch von William Beaumont. Oh. Er schreibt nämlich, der Geruch und Geschmack der Magenflüssigkeit war leicht vergoren. Ja, genau, William Beaumont hat das auch probiert, weil er ist ein Wissenschaftler.
Aber warte mal, aber wenigstens probiert er es und sagt nicht dem Typen so, hier, nimm mal ein Stückchen, sag mal, wie das schmeckt.
Nee. Okay. Er probiert es selbst.
Na, immerhin.
Der Geruch und Geschmack der Magenflüssigkeit war leicht vergoren und der Junge beschwerte sich über Schmerzen und Unwohlsein in der Brust. Als sich die Probe wieder hineintat, beschwerte er sich über Unwohlsein im Magen, generelle Schmerzen und Kopfschmerzen. Also, er findet es null geil. Und an der Stelle habe ich mich da gefragt, so, warum macht er das? Warum haut er nicht ab? Warum scheiß doch auf die $150, die du da im Jahr kriegst? Einfach, hau doch einfach ab, Junge. Genau weiß man es heute auch nicht, warum das überhaupt so lange gemacht hat. Aber die Annahme ist, Alexis Saint-Martin ist einfach ein sehr, sehr gutmütiger und loyaler Mann. Und vor allen Dingen ist er einfach loyal dem Mann gegenüber, der ihm das Leben gerettet hat.
Ja.
Also der hat einfach noch so ein Pflichtgefühl dem William Beaumont gegenüber.
Obwohl er Menschenversuche mit ihm macht, aber...
Ja, ich will noch eine Sache sagen, um ihm ein bisschen die Ehre zu retten. Er ist nicht immer nur ein verrückter Professor gewesen. Ich habe ja 3 Jahre ausgelassen tatsächlich. 1822 war der Unfall, 1825 beginnen die Experimente. Und in diesen 3 Jahren ist er schon der Diener von ihm und er versucht eigentlich alles, um diese Wunde wieder zu schließen. Er bietet dem Alexis Saint-Martin sogar so eine Operation an, dass er sagt...
Okay, ich schneide dir wieder den Bauch auf, weil ich glaube dann, also so, ich schneide mal so rein, vielleicht heilt der Körper dann wieder... zusammen, das ist meine Annahme, dass es sich dann wieder schließt.
Und der so, nee, passt schon, ich bin happy mit meinem Loch. Und erst dann kommt er so auf die Idee, ja, also, wenn das Loch so wenn existiert,
ist, dann.
Genau. Ich habe eben schon gesagt, er probiert diese Magenflüssigkeit, aber er macht auch andere Sachen. Er hat sogar seine Zunge in das Loch vom Bauch von Saint-Martin gesteckt. Er schreibt dann,
Boah, jetzt ist es eklig.
Ja, und on applying the tongue to the mucus coat of the stomach in its empty, unirritated state, no acid taste can be perceived. Also schmeckt nicht sauer, wenn man das macht.
Gut, dass er es mal versucht hat.
Einfach nur, what the fuck.
Ekelhaftes Schwein. Ja.
Und je länger diese Experimente dauern, desto abgefahrener werden die auch. Er hält dann irgendwann, macht das Loch ein bisschen größer, um mehr reinzukriegen und so und hält die dann mit so einer Zange auf und so. Also das kann alles nicht geil gewesen sein. Und das Ganze dauert einfach Jahre. Jahre, in denen diese Experimente gemacht werden. Morgens ist er der Hausdiener von ihm. Mhm. Weil er muss er noch aufräumen und putzen und so. Klar.
Und schon mal ein bisschen Fleisch schneiden für später. Schon so ein bisschen so die Platte vorbereiten, die kalte.
Ja, und nachmittags ist er einfach das Versuchskaninchen.
Boah, okay, krass.
Aber irgendwann hat Saint-Martin genug. Und er haut ab und zieht nach Kanada. Gründet dann eine Familie. Viel mehr weiß man darüber nicht. Also er haut einfach ab, findet eine Frau, bekommt ein paar Kinder und der Beaumont ist halt sauer, weil so mittendrin, bevor er irgendwie rausgefunden hat, wie das jetzt genau funktioniert, er weiß nur, das Ding schmeckt komisch, Fleisch dauert so und so lang zu verdauen. Also er hat es bisher nur beschrieben, er weiß aber nicht genau, wieso es funktioniert. Ja. Also wie die Verdauung funktioniert. Und er ist sauer und versucht, den wieder zurückzulocken, bietet ihm mehr Geld, versucht ihn ausfindig zu machen. Es gibt sogar eine Anekdote, dass er den neuen Arbeitgeber von Samatar Geld besticht, damit der ihn gehen lässt und so, damit er seinen Job verliert. So. Und irgendwann ist der Druck so groß, dass Samatar zurückkommt. Er bekommt Land von ihm auch. Also die Konditionen sind einigermaßen okay, aber dafür muss er halt weiter sich auf die Pritsche legen.
Oh, ja.
Immer wieder Pritsche.
Boah.
Pritsche, Pritsche, Pritsche. So. Und tatsächlich schreibt er auch in seinen Aufzeichnungen, wenn ich ihn dann wieder alleine zu mir bekomme,
dann will ich schon aufpassen, dass ich ihn alleine kontrolliere.
Genau. Auf jeden Fall Alexis Samatar wieder zurück auf die Pritsche. Und es dauert dann noch ein paar Jahre und dann macht er die Entdeckung. Weil dann findet er nämlich raus, durch einen Zufall, dass wenn er kleine Brotkrumen da reinmacht, dann saugen die sich voll mit irgendeiner komischen Flüssigkeit, die er vorher noch nicht gekannt hat. Und wenn er diese Flüssigkeit so, diese Brotkrumen dann so ausquetscht, dann kommt da so eine Flüssigkeit raus. Und das sind Enzyme.
Ha!
So, Enzyme, wir haben in unserem Magen nicht nur eben Magensäure, sondern eben auch Enzyme, die einfach Essen spalten.
Ja.
Und das ist ein grundlegendes Ding von der Verdauung und er findet es raus und kann es zum ersten Mal als erster Mensch beschreiben. Dann beginnt der nächste Teil. Ich versuche ein bisschen abzukürzen. Dann beginnt der nächste Teil und zwar, er reist jetzt durchs Land, er veröffentlicht seine Ergebnisse und alle so, okay. Interessant, kurios. Und er hat dann immer Alexis Samatar dabei und sagt, ja,
guck hier, hier ist das Loch und dann mache ich so, hier ist die Zunge.
Guck mal alle.
Schlimm. Ja, also es ist alles so ein bisschen jahrmarktmäßig gewesen.
Ja.
Die Leute waren super interessiert, aber was er da rausgefunden hat, war auch spannend. Aber trotzdem hat er in der Wissenschaft keinen so großen Abdruck hinterlassen. Und die Frage ist, wieso?
Ja.
Weil er sozusagen deskriptiv, weil er nur macht deskriptive Dinge. Es ist spektakulär. Es ist an sich spektakulär, aber es ist letztendlich deskriptiv. Die Innovation, die gedankliche Innovation, das sind dann Leute wie Lavoisier, Justus von Liebig oder Henneberg, Strohmann, das sind diejenigen, die diese Standardanalyse der Nährstoffe entwickelt haben, 1860, ja, auf dem nun alle weltweit sämtliche Begrifflichkeiten beruhen, was zum Beispiel Eiweiß ist, was Mineralstoffe sind. Das sind Innovationen, das sind richtig prägende Innovationen.
Genau, ist natürlich jetzt auch aus europäischer Perspektive vielleicht ein bisschen eurozentristisch, aber der William Beaumont macht da einfach seine Experimente und er beschreibt es nur,
ja.
Während hier einfach Leute rausfinden, wie die Chemie funktioniert. Nachdem er diese große Entdeckung gemacht hat, für ihn große Entdeckung, führt er eigentlich ein relativ beschauliches Leben. Er ist dann irgendwann wieder ganz normal Arzt. Es gibt auch eine Anekdote, die habe ich gefunden, die will ich dir nicht vorenthalten. Mhm. Und zwar 1840 wird er wieder mal zu einem Notfall gerufen. Da lebt er schon in St. Louis. Nämlich ein Lokalpolitiker hat einen Zeitungsverleger so auf den Kopf geschlagen mit so einem Gehstock, da war oben so ein Eisending dran,
Gott.
So auf den Kopf geschlagen, dass der innere Blutung hatte. Der Politiker war nämlich sauer, was da in der Zeitung über ihn stand. Und Baumann soll diesen Verleger jetzt retten und macht das, was man macht. Er versucht den Druck im Hirn zu reduzieren und bohrt ein Loch in den Kopf. So, der Verleger.
Das ist so sein Ding, ne? Löcher einfach zum Reinhören. Ja,
pass mal auf, du.
Oh, nee.
Der Verleger stirbt leider. Der Politiker wird des Mordes angeklagt.
Mhm.
Und was sagt der Anwalt von dem Politiker? Ja, mein Mandant ist nicht schuldig. Der Baumann hat das Loch doch nur deshalb in den Kopf gebohrt, weil er mal wieder kranke Experimente machen wollte.
Boah, krass. Geil. Also der hat seinen Stempel auf jeden Fall, ne? Der Typ, der Löcher in Menschen macht.
Genau. Und die Ausrede, die funktioniert, weil der Politiker bekommt nur eine Strafe von $500.
Und Baumann?
Ja, nix.
Ah, okay, so, genau. Der wird verhaftet oder irgendwas.
Nee,
okay.
Aber der wird nicht des Mordes verurteilt.
Das ist krass.
Einfach so, ja, zahl $500, passt schon.
Krass.
So. Genau, bis zu seinem Tod, 1853, führte er eigentlich ein relativ ruhiges Leben. Und Alexis Samatar?
Wollte ich gerade fragen, was mit dem?
Dem geht's deutlich besser tatsächlich. Er stirbt erst 1880.
Der ist immer satt.
Im Alter von 86 Jahren stirbt er immer noch mit seinem Loch im Bauch.
Nein, das ist so krass, weil ich dachte ja wirklich, die Geschichte wird, also Alexis Samatars Geschichte endet bald, weil man denkt halt, wie lange kann man vor allem zu dieser Zeit mit so einem offenen Bauch leben, ja? Aber krass, dass es wirklich noch so lange macht.
Ja, der hat sich bis zu seinem Tod immer gefürchtet, dass er wieder mal zu einem Freak erklärt wird, dass irgendwie Experimente mit ihm gemacht werden. Und als er stirbt, wartet seine Familie 3 Tage bis zur Beerdigung, bis die Leiche sich schon zersetzt, weil sie Angst hat, dass Forscher
kommen. Ausgegraben wird.
Ja, dass Forscher kommen, irgendwelche Experimente machen und B, versuchen, ihn wiederzubeleben oder sonstigen Schabernack oder so.
Wow, okay.
Ja.
Krass.
Genau, also jetzt könnte man sich irgendwie denken, okay, nette Ekelgeschichte, aber so wirklich ist heute nicht übrig geblieben.
Mhm.
Falsch. Wir kommen wieder zum Zirkelschluss, ne?
Ja.
Also. Denn Lebewesen mit Loch im Magen zu Forschungszwecken, die gibt es heute noch. Und die creepy Idee von William Beaumont, die lebt so ein kleines bisschen weiter. Und zwar in einem Stall in der Nähe von München.
Nein.
Sally Efi. Und das Datum ist das Geburtsdatum?
Das Geburtsdatum, die eine. Die Sally wird jetzt 20 Jahre alt. Das ist vielleicht so, wie wenn ein Mensch 130 wird. Also die sind wahnsinnig alt. Also man sieht, dass es denen keineswegs belastend ist, sondern die werden richtig uralt.
Ja, es sind ganz super süße Kühe, schwarz-weiße Kühe. Die muhen übrigens so, weil wir gerade zur Fütterung anrücken. Später werden sie dann ruhiger und so. Und Professor Windisch, unser Experte, der kann mit diesem Zugang zum Pansen herausfinden, wie die Verdauung bei Kühen funktioniert.
Und das wäre jetzt sozusagen die Pansenfistel. Die liegt hier oben relativ weit oben. Hier wäre sozusagen, hier würde der Vormagen stehen. Sie sehen, also das Tier ist vollkommen ruhig. Das interessiert sich jetzt gar nicht dafür, was ich da mache.
Jetzt machen wir den Magen auf.
So, jetzt machen wir den Vormagen auf.
Okay.
Also nicht den Magen, den Vormagen. Der Vormagen ist eine Ausbuchtung. Der Pansen ist eine Ausbuchtung der Speiseröhre.
So. Ist wie so ein großer Drehverschluss, wie auf so einer großen Plastikwasserflasche.
So groß wie eine Untertasse, ja, wie eine Kaffee-Untertasse. Und jetzt kann man da drin sozusagen den... Sie dürfen da drin.
Ja.
Ja. Und jetzt sieht man da drin den Inhalt. So obendrauf schwimmt das frisch gefressene Material. Das kommt jetzt dann, das kommt oben auf die Lage obendrauf. Und es gibt alle so 1-2 Minuten einen Zyklus der Pansenmotorik, der ist also von einer Kontraktion unterschiedlicher, ja, unterschiedliche vorne, hinten, und das wird umgewälzt. So im Laufe der Zeit wird es langsam umgewälzt und es wird Flüssigkeit, so etwa ab hier, aber also ab dieser Ecke bis runter ist der Pansensee, also Wasser, das das Tier trinkt, und es wird durch das Komprimieren wird die Flüssigkeit in das Material reingepresst und wieder rausgenommen, so wie ein Schwamm, den man voller Wasser macht und dann auspresst und wieder. Ne? Und so wird die Flüssigkeit mit dem Material durchdrungen und die Bakterien können da drin dann ihre Arbeit verrichten. Jetzt sehen Sie, jetzt machst du gerade so einen Pansen, jetzt geht es wieder entspannt, ja, jetzt geht es wieder runter und so, und jetzt danach geht es wieder nach oben.
Aber so sehr stinkt das doch gar nicht bisher. Tatsächlich muss ich hier kurz sagen, weil das fragen sich 100 pro gerade Hörerinnen und Hörer. Die Pansenfistel, die wird immer wieder von TierschützerInnen kritisiert.
Ne? Ja.
Und zwar jetzt eher aus Prinzip. Die Tierschutzorganisation PETA schreibt zum Beispiel auf ihrer Webseite, Kühe sind nicht mit uns auf diesem Planeten, damit wir ihre Babys töten und ihre Muttermilch trinken können. Sie wollen auch kein Loch in den Bauch geritzt bekommen, durch welches wir in ihren Magen wühlen können. Die Lösung liegt nicht darin, dass wir weiter an ihnen forschen, sondern sie endlich in Frieden lassen. Also die lehnen das eher aus Prinzip ab. Dass es jetzt nicht wirklich geil ist für die Kühe, ist auch klar. Nach so einer Operation brauchen die tatsächlich so ein paar Tage, bis sie dann wieder auf dem Dampfer sind. Aber die Frage ist ja, warum machen wir das überhaupt?
Ich wollte gerade sagen, was ist dann, also wie rechtfertigt man das, dass man Kühen da Gucklöcher in den Magen macht?
Genau, es gibt verschiedene Dinge, die wir versuchen rauszufinden. Das erste und das größte ist tatsächlich Klimawandel. Methanausstoß. Kühe stoßen Methan aus, Tiere sind für 30% der Treibhausgase verantwortlich. Und die Frage ist, Wenn wir jetzt ein Futter finden, was weniger Methan ausstößt, können wir damit das Klima schützen? So, das ist eine der Fragen, die solche Forscher beschäftigt. Und wie funktionieren diese Experimente? Die funktionieren genau wie bei William Bowman. Genau so.
Wahnsinn.
Und da kann man jetzt in diesen Pansensee, kann ich jetzt Futterproben reinhängen. Also wie in Futterproben, die ich in einen Teebeutel reintue. Ein Teebeutel aus Nylon, Gewebe, sehr feinmaschig, ja, dass die Bakterien reinkommen, aber das Futter nicht rauskommt. Und diese Teebeutel, die kann ich jetzt dann da reinhängen. Und die hänge ich also rein, indem ich zum Beispiel so ein Stück Plastik hernehme und an dem jetzt so 20 verschiedene Teebeutel mit Futterproben rantue.
Genau, also es ist genau dieses Ding, wieder eine Stunde warten, wieder rausholen, genau so funktioniert das. An der Methode hat sich seit 150 Jahren, 170 Jahren eigentlich nichts verändert. Aber die Fragen, die man heute rausfinden will durch solche Sachen, sind einfach andere. Ne? Eben schon gesagt, Klimawandel. Aber was Professor Windisch am meisten interessiert, ist eine Sache, mit der ich nie gerechnet habe, als ich dieses Thema recherchiert habe. Und zwar meinte er, diese Kühe werden eines Tages unser Überleben sichern. Sein großes Thema ist nämlich, es gibt Dinge da draußen, die der Mensch nicht essen kann. Also Gras, Heu, das ist in seinen Worten Biomasse, die vom menschlichen Körper nicht umgesetzt werden kann. Mhm. Und wenn jetzt die Weltbevölkerung steigt und wir pro Mensch immer weniger Ackerfläche haben, haben wir aber trotzdem noch diese Biomasse, die wir nicht essen können. Und wie schaffen wir, ganz banal, wie schaffen wir es, dass wir nicht verhungern?
Also wie schaffen wir das? Und es ist einfach zu sagen, weniger Tiere, es ist, also da geht mir das Messer in der Hosentasche auf. Ja? Wir müssen Wege finden, die nicht essbare Biomasse in Lebensmittel zu überführen. Aus der bitteren Notwendigkeit. Es geht nicht darum, dass wir Fleisch machen. Also der Fleischkonsum, der wird so und so dramatisch runtergehen in den nächsten 30 Jahren. Ja, weil es gar nicht anders geht. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass das, was wir als Menschen essen können, ja, dass das ausschließlich an den Menschen geht und nicht mehr an die Tiere. Und dass das, was wir nicht essen können, dass wir das so weit wie möglich in etwas Essbares überführen. Und da helfen uns die Wiederkäuer, da helfen uns genau diese Tiere, die wir hier sehen.
Ich fand das total interessant, dass es aus dieser Geschichte, die irgendwie jetzt direkt für die Wissenschaft nicht so interessant ist, aber trotzdem, dass es dann eine starke Parallele gibt zu heute, dass man es heute noch sehen kann, was der William Bowman damals gemacht hat. Und heute noch nach denselben Gesetzmäßigkeiten und nach denselben Arten irgendwie dort geforscht wird, wie eben damals.
Krass. Also ich glaube, das Versprechen, was du anfangs gegeben hast, dass es sehr eklig wird, das hast du eingehalten. Aber krass, okay.
Das war die Geschichte vom Wunder der Verdauung, um das nach dem ganzen Ekel diese Woche mal ein bisschen positiver zu formulieren. Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Folgt uns auf Instagram und TikTok @darwingefaeltdas. Dort könnt ihr uns auch super gerne Vorschläge für Folgen schicken. Was ihr uns übrigens auch schicken könnt, sind Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcasts, überall, wo ihr den Podcast bewerten könnt. Wenn euch dieses Format gefällt, dann gebt doch da super gerne eine Bewertung ab. Wir würden uns sehr darüber freuen. Diese Folge wurde von Lisa Sophie Scheurer recherchiert, Sounddesign und Mischung Hammer und Amboss, Herstellungsleitung Shai Kathetik. Produziert hat Elisabeth Fee. Bis nächste Woche.